Wenn man in seiner eigenen Beziehung merkt, okay, welche Streitereien kann ich lösen? Also welche haben jetzt eher mit dem Verhalten zu tun, als vielmehr mit dem Charakter meines Gegenübers? Dann kann man sich nämlich dem hinwenden, was man lösen kann. Also da nimmt man schon mal ganz viel Energie raus bei Kämpfen gegen Windmühlen quasi.
Desired, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und ich möchte heute mal wieder über ein Beziehungsthema mit euch sprechen. Und zwar geht es um Streit in Beziehung. Für die einen gehört er absolut dazu und ist auch irgendwie ein Zeichen von Leidenschaft. Andere möchten ihn auf jeden Fall vermeiden. Aber wann ist Streit nun eigentlich gesund und wann eher ungesund? Und wie lassen sich vor allem diese lästigen kleinen Streitereien über Kleinigkeiten vermeiden? Genau darüber möchte ich heute mit einer Paartherapeutin sprechen, denn zu Gast bei uns ist heute Ivi Blum. Liebe Ivi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Ja.
Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, in eurem Podcast Gästin sein zu dürfen. Ich bin Ivi Blum, heiße eigentlich Yvonne, aber ich glaube, mit knapp 40 ändert sich nichts mehr. Also ich stelle mich gerne mit meinem Spitznamen vor. Bin Paartherapeutin, Radiomoderatorin, eine ganz bunte Wundertüte aus vielen verschiedenen Dingen. Die Liebe war quasi schon immer mein Antrieb und ich habe mich irgendwann dann dazu entschlossen, Berufung zum Beruf zu machen, mich entsprechend weiterzubilden, über einen klassischen Quereinstieg, um dann Menschen auch professionell begleiten zu können in ihren Beziehungskrisen, in ihren Veränderungskrisen, bei ihren Kommunikationsproblemen in der Partnerschaft. Und dazu korrespondierend betreibe ich einen Instagram-Account, Leben, Liebe, Schnaps heißt der, in dem es sich ums Leben dreht, um die Liebe natürlich. Und der Schnaps besagt immer, dass ich ganz schwer dafür bin, sich selber auch gerne mal mit einer guten Portion Humor zu betrachten und die Dinge, die passieren. Also sich natürlich sehr ernst nehmen in seinem Gefühl, ganz klar, aber doch auch die Dinge nicht allzu ernst zu nehmen, die uns so passieren. Also Schnaps steht bei mir immer für ein bisschen, dass das Lachen eben mit dabei sein darf.
Das merkt man auf deinem Kanal auf jeden Fall auch. Und du hast gerade schon angesprochen, ein Thema auf jeden Fall in Beziehung ist die Kommunikation und vielleicht auch Kommunikationsprobleme. Mhm. Und wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Streit in Beziehungen sprechen. Und wie viel Streit ist eigentlich normal? Ist Streit was Gutes, was Schlechtes? Und wie geht man richtig damit um? Und da meine erste Frage wäre immer, man hört ja eigentlich immer, Streit in Beziehungen ist eigentlich auch was Gutes und gehört eben dazu. Ist es dann im Umkehrschluss schlecht, wenn wir uns nie streiten?
Streit gehört in Beziehungen dazu, so ein Gewitter reinigt die Luft, sagt man ja auch ganz gerne. Jetzt zu sagen, das ist schlecht oder gut, wenn wir uns nie streiten oder ständig streiten, man kann die Dinge nicht so pauschal beantworten. Also wie immer liegt so die ultimative Antwort in den 50 Shades of Grey, ja, irgendwo in den Graustufen. Also Streit in Beziehungen ist durchaus normal, beziehungsweise dass es Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gibt. Hier sind immerhin zwei oder je nach Beziehungsmodell auch mehr Menschen in einer Beziehung und da gibt es eben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Prägungen und Hintergründe und auch ganz, ganz große Unterschiede dabei, wie wir Konflikte erlebt haben als Kind, wie wir Beziehungen erlebt haben und wie wir auch gelernt haben, mit Konflikten umzugehen, was Beziehungen und Beziehungskonflikte für uns bedeuten. So ein Konflikt in Beziehungen kann tatsächlich ein Zeichen von Engagement und Leidenschaft sein, zeigt nämlich, dass beide investiert sind und sich auch um die Beziehung kümmern möchten. Wenn jetzt Auseinandersetzungen komplett fehlen, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass einer oder beide jetzt eher so dazu neigt, Konflikte zu vermeiden, die wahren Gefühle und Bedürfnisse immer hinten anzustellen. Also es ist durchaus normal, eine Meinungsverschiedenheit zu haben. Es ist wichtig, die allerdings auf gesunde Art und Weise dann zu kommunizieren und darüber zu sprechen. Das bedeutet aber nicht, dass regelmäßige Streits jetzt für eine gute Beziehung sprechen. Manche Paare streiten tatsächlich sehr selten und sind auch durchaus harmonisch und in Übereinstimmung mit sich und allem.
Genau, ich denke auch, da gibt es wahrscheinlich keine so pauschale Antwort, aber ich glaube, manche finden es vielleicht komisch, wenn man sich gar nicht in der Beziehung streitet oder sowas, was natürlich auch einfach daran liegen kann, dass man die Sachen so gut ansprechen kann, die einen dann vielleicht stören, dass es gar nicht zum Streit kommt. Da kann man ja vielleicht auch nochmal unterscheiden, so zwischen einer Diskussion und einem wirklichen Streit dann so, wo liegt da vielleicht die Grenze?
Richtig, also manche haben eben eine Meinungsverschiedenheit und diskutieren dann vielleicht auch mal eine Oktave lauter, sag ich jetzt mal. Empfinden es aber gar nicht wirklich als Streit oder Meinungsverschiedenheit. Die sagen dann, naja gut, da haben wir unterschiedliche Ansichten. Aber wenn wir jetzt einen Richtwert festlegen wollen, ab wann ist zu viel Streiten jetzt wirklich zu viel Streiten, auch da kann man nicht sagen, okay, ab 5 wird es jetzt kritisch pro Woche. Ne? Also das ist wirklich total schwer festzulegen, weil was für ein Paar funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für ein anderes. Es ist natürlich besorgniserregend, wenn Streitigkeiten ständig auftreten und wenn man so das Gefühl hat, also irgendwie komme ich gar nicht mehr in ein normales Gespräch. Diese Abende mit einem Glas Wein auf der Treppe im Vorgarten passiert gar nicht mehr, sondern wir nerven uns eigentlich nur oder kriegen uns in die Haare. Vor allem ist es besorgniserregend, wenn Streitigkeiten destruktiv sind, respektlos, wenn man verletzend wird, problematisch, wenn die Konflikte nie gelöst werden und quasi die Themen immer und immer wieder hochkochen.
Ja, ich glaube, das kann man auch ganz gut sagen, dass, ja, wenn man das Gefühl hat, man streitet sich vielleicht nur noch, und das liegt dann ja auch vielleicht da, so ein bisschen daran, wie viel Zeit man auch letztendlich zusammen verbringt. Wenn man den ganzen Tag zusammen verbringt und dann streitet man sich zweimal am Tag, aber hat sonst auch eine gute Zeit zusammen, dann kommt einem das vielleicht gar nicht so viel vor. Aber wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, nur abends sieht und dann jeden Abend streitet man auch, dann ist es wahrscheinlich auch so ein individuelles Empfinden, dass es einem dann ein bisschen zu viel vorkommt.
Ja, absolut korrekt. Oder überleg mal, du hast eine Fernbeziehung und siehst dich alle 2 Wochen und das ganze Wochenende verbringst du eigentlich nur damit, einen Konflikt auszutragen.
Ja, da ist es dann wahrscheinlich auch so, muss man für sich persönlich wahrscheinlich auch so ein bisschen gucken, wann wird es zur Belastung irgendwie. Also ist dieser Streit oder diese ständige Angst vielleicht dann auch schon davor, oh, wenn ich das jetzt anspreche, dann könnte es wieder zum Streit führen. Ist das eine Belastung für mich?
Da sprichst du natürlich was an, wenn ich schon Angst habe, bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin gewisse Themen anzusprechen, dann spricht das ja auch dafür, dass ich mich gar nicht sicher fühle. Also hinter jeder Beschwerde oder hinter jeder Kritik, der Satz ist nicht von mir, kann dir jetzt aber auch nicht mehr genau den Urheber sagen, aber hinter jeder Kritik steckt auch ein Bedürfnis. Ja, wenn wir unserem Partner, unserer Partnerin sagen, Mensch, ständig lässt du die Socken liegen, da steckt meistens ein Bedürfnis dahinter. Meine Arbeit wird nicht gesehen oder ich werde nicht gewertschätzt. Ich bin hier irgendwie jemand, der dir ständig hinterherräumt. Ja, und wenn ich mich nicht mehr sicher genug fühle, etwas anzusprechen, dann bleibt natürlich auch mein Bedürfnis unerhört. Oder wir haben einen Partner, eine Partnerin, der oder die ständig auf Angriff geht, wenn wir eine berechtigte Beschwerde loswerden wollen. Also wo dieses Bedürfnis eben direkt abgewehrt wird und jemand sehr defensiv reagiert. Und das ist sehr schade, weil das ist ja nicht Beziehung.
Nee, das stimmt. Und wo du das gerade auch ansprichst mit Sicherheit. Ich habe immer das Gefühl, dass man sich mit Leuten in einer Beziehung oder zum Beispiel auch mit meiner Mutter oder so, ich glaube, mein Freund und meine Mutter sind eigentlich die einzigen Leute, mit denen ich mich je überhaupt mal streite. Das auch nicht so oft, weil ich, glaube ich, irgendwie ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und deshalb gar nicht so oft streite wahrscheinlich. Aber ich glaube, da habe ich eher das Gefühl, dass Streits ja auch aus diesem Sicherheitsgefühl so ein bisschen raus entstehen, weil man eben da das Gefühl hat, man kann wirklich ansprechen, was einen stört vielleicht auch.
Das stimmt schon, ja. Also die Menschen, die uns sehr nahe sind, bei denen können wir auch so sein, wie wir sind und müssen auch manchmal nicht hinterm Berg halten. Das ist ja wünschenswert. Man bleibt dann hoffentlich immer noch respektvoll und überfährt die Menschen nicht und ist ganz egozentriert und sagt, ich und meine Themen. Und dabei vergisst man dann, empathisch zu reagieren oder empathisch zu sein.
Also ich habe das Gefühl, dass das bei vielen anderen auch so ist, dass die sagen, so mit den Leuten, die mir am nächsten sind, streite ich mich vielleicht auch am öftesten. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass man ja am meisten Zeit so zusammen verbringt. Das kann ja auch dann so ein Grund sein, warum es da vielleicht häufiger Streits gibt.
Aber in einer längeren Beziehung, da nimmt man lernt sich ja auch zu tolerieren und man lernt auch mehr und mehr. Also es gibt mehrere Phasen in Beziehungen und eine davon lautet, also wirklich ganz plakativ, die Macht- und Kampfphase. Und da geht es tatsächlich darum, man will den anderen verändern, man will den anderen so hinbiegen, dass es so ist, wie man selber glaubt, dass es richtig läuft. Und irgendwann spielt sich das aber ein, weil wir merken mehr und mehr, naja gut, dieser Mensch ist so, wie er ist. Und dann freundet man sich auch so ein bisschen damit an und man entscheidet sich dann auch, welche Streits man wirklich aufnimmt. Also in längeren Beziehungen kommt dann schon eigentlich mehr Harmonie rein, tendenziell. In gut funktionierenden Beziehungen, wo man immer dran ist, natürlich seine Konflikte und seine Themen zu lösen. Ja, also die Beziehungen, die kennen wir ja auch alle, wo das große Schweigen herrscht, die meine ich jetzt nicht.
Aber du sprichst es gerade schon an, dann irgendwann akzeptiert man wahrscheinlich auch einfach die Macken des anderen oder denkt sich, okay, die Socken, die da immer rumliegen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, wo ich nochmal dann drauf eingehen muss und es pendelt sich irgendwie so ein. Aber was kann man denn tun, wenn es immer die gleichen Kleinigkeiten sind, die zu Streit führen? Also jetzt seien es die Socken, die immer rumliegen. Wie kann man da mit umgehen und vielleicht auch gucken, dass sowas nicht direkt zum Streit führt?
Also es gibt einen, ich nenne ihn gerne den Godfather of Beziehungen, John Gottman, der forscht ja schon jahrzehntelang an und mit Paaren. Und der hat zum Beispiel herausgefunden, dass eine sehr, sehr große Anzahl der Streitereien, die man so hat in seinem alltäglichen Leben mit dem Partner oder der Partnerin, über 75% nämlich, zu den unlösbaren Konflikten gehören. Und unlösbare Konflikte, da denkt man sich erst, okay, Hashtag forever. Ever alone, single, bis ans Ende meines Lebens, hört sich gar nicht mehr so schlecht an, wenn ich fast 80% meines Lebens nur mit Streiten beschäftigt bin, von denen ich die Streits überhaupt nicht lösen kann, ist klar. Aber was damit gemeint ist, ist, das sind Themen, die in den jeweiligen individuellen Persönlichkeiten ruhen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ganz banal eine Partygängerin haben und der Freund ist aber eher so ein Couch-Potato. Wirst du jetzt nicht unbedingt verändern können. Und die Themen, die sich daraus ergeben, Mensch, ich möchte gerne auf Festivals und der andere möchte aber gerne 3 Wochenenden in Folge Netflix and Chill, die wird man nicht unbedingt lösen können, weil sie einfach, das so ist man eben. Und wenn man in seiner eigenen Beziehung merkt, okay, welche Streitereien kann ich lösen, also welche haben jetzt eher mit dem Verhalten zu tun als vielmehr mit dem Charakter meines Gegenübers, dann kann man sich nämlich dem hinwenden, was man lösen kann. Also da nimmt man schon mal ganz viel Energie raus bei Kämpfen gegen Windmühlen quasi.
Ja, du sprichst es auch gerade an mit den Persönlichkeiten. Ich denke auch, dass es ja auch so ein bisschen immer von der Persönlichkeit abhängt, wie schnell regt dich eine Sache auf oder siehst du vielleicht eher drüber hinweg. Also ich glaube, da gibt es ja vielleicht auch nochmal Unterschiede in der Persönlichkeit, wie schnell es dann zum Streit kommt. Kann das auch sein?
Na, das hat auch ganz viel damit zu tun, was Konflikte für uns bedeuten. Also leider haben sehr wenige von uns gelernt, dass es durchaus einen Konflikt in Beziehungen geben kann. Also dass der Mensch, der mich liebt, der liebt mich auf der einen Seite, kann aber gleichzeitig auf mich sauer sein. Und dass beides koexistieren kann, das ist für viele gar nicht greifbar. Weil so ein Konflikt bedeutet für manche Menschen ein absoluter Abbruch der Beziehung und der Verbindung. Und daraufhin entsteht ganz, ganz große Angst. Und unser Nervensystem hat ja mehrere Zustände, in denen es sein kann. Und vielleicht hast du davon schon mal gehört, Fight, Flight and Freeze. Also manche gehen auf Angriff, manche tendieren dann eher dazu, in den Rückzug zu gehen. Und manche haben sogar bei Konflikten eine komplette Erstarrungsreaktion. Da hast du dann das Gefühl, die sitzen vor dir, gucken so ein bisschen aus dem Fenster raus, sind irgendwie komplett teilnahmslos, scheinen physisch da zu sein, aber da ist dann gar nichts mehr los. Und das ist dann tatsächlich vergleichbar mit einem Tier, was sich totstellt, weil diese Konfliktsituation so unerträglich ist. Also es hat nicht unbedingt was, klar gibt es natürlich den einen Mensch, der ist ein bisschen temperamentvoller als der andere, da gibt es ja sicherlich auch kulturelle Unterschiede, aber hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, was bedeuten Konflikte eigentlich? Als was erlebe ich Konflikte? Wie bedrohlich empfinde ich das? Wenn du zum Beispiel aufgewachsen bist als kleines Kind und hast deine Eltern ständig streiten sehen, für Kinder sind Streiten der Eltern zum Beispiel auch eine massive Bedrohung.
Ja, glaube ich auf jeden Fall, dass es da natürlich auch dann nochmal Unterschiede gibt. Aber ich habe auch gerade daran gedacht, wenn zum Beispiel, also so eine ganz banale Situation, die bestimmt viele kennen, man sitzt im Auto und dann gibt es Leute, die regen sich wahnsinnig über den Fahrer vor einem auf, weil der zu langsam ist oder nicht geblinkt hat beim Abbiegen oder sonst was und können sich da wahnsinnig über den Straßenverkehr aufregen. Und das ist bei mir dann zum Beispiel so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel neben meinem Freund sitze und der regt sich darüber auf, dann ich kann es immer gar nicht nachvollziehen, warum man sich über so Kleinigkeiten so aufregen kann. Also da gibt es ja vielleicht auch nochmal Unterschiede.
Also ich bin da immer ein ganz großer Fan, mal den inneren Dialog, den man mit sich selber führt, auch anzuschauen. Weil wir gehen ja mit Menschen so um und sind auch genauso streng mit anderen Menschen und unserem Umfeld, so streng, wie wir auch mit uns selber sind. War das jetzt ein deutscher Satz?
Ich glaube. Ja, oder? Ich glaube schon. Man versteht es auf jeden Fall.
Manchmal habe ich schon den Gedanken danach, ja, und dann habe ich einen großen Konflikt in meinem Kopf, ja, um beim Thema zu bleiben. Dann denke ich immer so, okay, ich habe den noch gar nicht fertig gesprochen, bin aber schon beim nächsten Thema. Also die innere Strenge, die wird meistens auch übertragen auf die Außenwelt. Und wenn jemand sehr streng mit sich ist und Kleinigkeiten schon dazu führen, dass man sich über die Fehler so aufregt, weil man vielleicht gar keine Fehler machen darf. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf deinen Partner zutrifft oder nicht, musst du jetzt auch nicht beantworten. Aber vielleicht ist er dann auch leicht reizbar bei Fehlverhalten anderer Menschen.
Also das auch unabhängig von meinem Partner oder so. Das habe ich schon bei sehr vielen Leuten beobachtet, dieses im Auto sich so schnell aufregen. Das ist vielleicht bei vielen auch einfach so ein weiß ich nicht, weil es eine Stresssituation ist, weil man schnell irgendwo hin will oder so. Das war für mich so ein typisches Beispiel jetzt irgendwie, wo viele Leute sich sehr schnell aufregen können.
Also mir rutscht da auch immer das ein oder andere raus, muss ich sagen, ab und an.
Ja, genau. Ja. Ja, aber das heißt natürlich dann nicht umgekehrt, dass man sich dann auch im Alltag in der Beziehung oder so dann schnell aufregt oder so. Das sind vielleicht auch nochmal unterschiedliche Sachen. Ich meinte nur, dass man halt ja so unterschiedlich schnell vielleicht von bestimmten Sachen gereizt ist, könnte ich mir vorstellen. Aber was du ja auch schon angesprochen hast, dann diese, ja, man muss gucken, welche Sachen kann man ändern und welche Sachen kann man nicht ändern, um damit dann vielleicht auch nicht so viele Konflikte
Wenn
entstehen.
Es etwas gibt im Leben, was wir manchmal, von dem wir nicht wissen, wie viel wir davon haben, ist es ja Zeit. Und wir wollen unsere Zeit doch nicht verschwenden. Und deswegen investieren wir die natürlich in die Dinge, die wir auch beeinflussen können. Und das sind dann auch bei Konflikten eben die, die wir lösen können.
Aber wie sieht es denn dann mit diesen Kleinigkeiten, wirklich diesen Haushaltsstreits aus? Also ich glaube, gerade bei Paaren, die zusammenleben, ist es ja ganz häufig, dass man sich wirklich darüber streitet, ja, wer hat jetzt zum letzten Mal die Geschirrspülmaschine ausgeräumt oder ja, wer lässt seine Socken liegen und sowas. Und das sind ja schon Sachen, die man tendenziell lösen kann. Wie kann man mit solchen Sachen dann am besten umgehen, damit es da nicht ständig Streitigkeiten gibt? Also natürlich die beste Lösung wäre, einfach die Socken immer wegzunehmen, aber vielleicht fällt es der Person irgendwie schwer oder sowas. Wie kann man dann damit umgehen am besten?
Da müssten wir erstmal anschauen, warum überhaupt solche Kleinigkeiten total eskalieren. Ja, also wenn wir jetzt wirklich bei dem Thema oder bei dem Beispiel der Socke bleiben, dann ist diese Socke als einzelnes Event ja jetzt wirklich ein Kinkerlitzchen. Aber wenn dann wirklich ein handfestes Argument daraus entsteht, dann spricht das eigentlich dafür, dass da was ganz Tiefes unten dran liegt, dass da ganz, ganz viele unausgesprochene Probleme oder ungelöste Konflikte sind in diesem Zusammenleben. Also ein Streit über den Abwasch in Wirklichkeit könnte sich eigentlich darum handeln, dass der Partner oder die Partnerin sich in der ganzen Beziehung überhaupt nicht wertgeschätzt fühlt oder vielleicht auch überlastet ist und ständig Dinge an sich gerissen hat, aber auch den Mund nicht aufgekriegt hat, das mal zu sagen. Ja, unaufgelöste Konflikte, verletzte Gefühle können sich ganz, ganz oft in so scheinbar trivialen Angelegenheiten manifestieren. Also es erscheint total rätselhaft auch, ne? Aber und meistens ist ja das Gegenüber dann auch total überrollt und überfordert und weiß gar nicht, ob der Unverhältnismäßigkeit, ja, wegen dieser einen Socke, warum man da jetzt plötzlich eine Diskussion hat. Aber dahinter verbergen sich wirklich doch tiefere emotionale und zwischenmenschliche Themen.
Wie kann man denn dann diesen Sachen auf den Grunde gehen, diesen, ja, der Frage, was steckt denn eigentlich wirklich dahinter?
Ja, das erfordert zum einen Selbstreflexion, kennen wir ja das Wort, ne? Ist ein bisschen mehr als bloßes Nachdenken. Selbstreflexion ist, sich auch unangenehme Fragen stellen und die ehrlich und schonungslos beantworten. Also man kann sich mal fragen, habe ich da irgendwie unerfüllte Bedürfnisse? Ne? Ist das jetzt wirklich der gelehrte Geschirrspüler oder habe ich eben wirklich dieses Gefühl, nicht wertgeschätzt zu werden und bezieht sich das nur auf den Haushalt oder werde ich zum Beispiel auch bei der Freizeitplanung nicht berücksichtigt? Vielleicht gibt es auch ein paar aufgestaute Emotionen, ja, also eine kleine Auseinandersetzung kann ja auch nur der berühmte Tropfen sein, der dann dieses Fass zum Überlaufen bringt. Also vielleicht gab es vorher schon ganz, ganz viele Situationen, in denen die inneren Gefühle nicht ehrlich oder auch Verletzungen, ja, manchmal ist man einfach so minimal verletzt, spricht es dann aber nicht aus, weil man sagt, ach nee, heute bin ich dann doch mal das Chili-Vanilli-Girl. Und dann staut sich dieser Frust an und bricht dann unerwartet heraus. Und dann, zu guter Letzt, haben wir natürlich auch die Kommunikationsdefizite, ja, dass wir einfach nicht gelernt haben, wirklich auch darüber zu sprechen. Wie kommuniziere ich denn so ein Bedürfnis? Oder bin ich zum Beispiel gar nicht fähig, eine Beschwerde anzunehmen als das, was sie ist, nämlich eine Beschwerde über mein Verhalten, weil ich die als Generalangriff auf mich werte? Vielleicht ist aber auch mein Gegenüber gar nicht in der Lage, gewaltfrei zu kommunizieren. Ständig lässt du alles liegen. Das ist ja eine total allgemeine, generale Verurteilung, die super unfair ist, weil das gar nicht die Wahrheit sein kann. Man lässt nicht ständig alles liegen, also dann müsste man schon... Da müsste man dann nochmal genauer hingucken, warum man das macht, wenn es wirklich so ist, ja. Aber ja, um solche Eskalationen, um die auszuschließen oder um denen vorzubeugen, da sollte man einfach üben, regelmäßig über seine Gefühle und auch über seine Bedürfnisse zu sprechen und seien die auch noch so gering erscheinend in dem Moment. Nicht runterschlucken, sondern einfach sagen, ah, ich glaube, ich fühle mich gerade unwohl. Oder das macht gerade was mit mir und irgendwas ist gerade in mir, was mich nicht gut fühlen lässt. Das reicht ja manchmal schon.
Du hast ja auch gerade schon das Thema gewaltfreie Kommunikation dann angesprochen. Wie kann man denn so eine Beschwerde dann vielleicht rüberbringen, ohne den anderen direkt anzugreifen zum Beispiel?
Ich kann dir da ein persönliches Beispiel nennen. Mein Freund ist ein Gamer. Der spielt gerne Games, Computerspiele. So, jeder weiß, was ein Gamer ist, ich glaube, muss ich nicht erklären. Also, der spielt gerne Computerspiele und ich könnte dann zum Beispiel sagen, wenn er 3 Abende in Folge sich entscheidet, an seinem Computer zu sitzen und Computerspiele zu spielen, dann kann ich, wenn ich dann eigentlich die Erwartung hatte, einen gemeinsamen Pärchenabend zu verbringen, die Erwartung habe ich aber natürlich nicht kommuniziert, weil ich erwartet hatte, dass er wohl die gleiche Erwartung hat wie ich. Ist schon mal der Fehler Nummer 1. Dann gehe ich dahin, weil meine Erwartung wurde enttäuscht, eben vielleicht auch schon den 3. Abend in Folge. Dann bin ich schon emotional total aufgeladen, dann gehe ich dahin. Immer ist dir dein Computer wichtiger als ich. Ja, ständig bist du an diesem PC. Da mache ich eben diese Generalverurteilung, die super unfair ist meinem Freund gegenüber, weil ich ihm damit ja unterstelle, dass er überhaupt nicht gerne Zeit mit mir verbringt oder mich nicht genug liebt oder was auch immer mir meine Geschichten gerade sagen möchten. Viel besser könnte ich das machen. Hey, du bist jetzt den 3. Abend in Folge an deinem Computer. Ich hatte mir heute Mittag überlegt, ich habe dir das aber nicht gesagt, ob wir vielleicht heute Abend zusammen Zeit verbringen und ich fühle mich gerade ein bisschen komisch dabei und ich fühle mich gerade ungeliebt und ich würde mir wünschen, dass du mit mir Zeit verbringst. Also wir beschreiben, was wir sehen. Das ist mal so der Grundstein 1 der gewaltfreien Kommunikation. Wir kommunizieren in Ich-Botschaften, also ich fühle und beschreiben unser Gefühl, also nicht die Interpretation. Also das Gefühl beschreiben ist ein großer Unterschied zu der Interpretation dessen, was wir sehen, und formulieren einen Wunsch, eine Bitte. Und bei einer Bitte oder bei einem Wunsch hat unser Gegenüber ja auch immer noch die Möglichkeit, diese Bitte auszuschlagen oder anzunehmen und der nachzukommen. Im Beispiel meines Freundes wird er sagen, naja, ich habe mich jetzt schon auf den Abend eingestellt, wäre es vielleicht in Ordnung morgen, dass wir was zusammen machen? Ich überlege mir was oder du überlegst dir, was du machen möchtest. Oder er sagt, naja, so wichtig ist mir das mit dem Spielen heute gar nicht, wenn du, ich möchte nicht, dass du dich schlecht fühlst und natürlich liebe ich dich und ich verbringe gerne auch die Zeit mit dir.
Ja, klingt gut gelöst.
Ist natürlich nicht immer einfach, es ist auch super ungelenk am Anfang, gerade dieses, ich sehe. Es fühlt sich für uns total komisch an, aber wie bei allem, also wenn wir da mal so ein bisschen geübt haben, dann hat man irgendwann ganz gut den Dreh raus.
Ja, und du hast es ja schon angesprochen, sowas wie, du machst immer, du machst ständig, das sind ja so Sätze, die man vielleicht dann eher vermeiden sollte, weil es dann solche Generalverurteilungen sind und weil man da auch oft gar nicht, also wie soll man dann beweisen, ich mache das nicht immer, soll man sagen, nee, aber gestern habe ich den Müll rausgebracht oder sowas. Da hat man ja keine so gute Argumentationsgrundlage. Was sind noch so andere Sätze, die man vielleicht in Streits vermeiden sollte, um damit die nicht zu eskalieren?
Naja, Vergleiche sind ja zum Beispiel immer total fies. Warum kannst du denn nicht so sein wie der Nachbar Joachim, ne? Der kann doch auch seiner Frau ständig Blumen bringen, zum Beispiel. Oder jede Form von Beleidigung oder abwertende Bemerkungen. Das ist natürlich auch ein absolutes No-Go. Und dann natürlich, was ja auch ganz viele leider machen, ist dieses Schlussmachen im Konflikt. Naja, dann machen wir halt einfach Schluss. Oder auch das Invalidieren der Gefühle des anderen. Ach, du übertreibst. Ne? Stell dich doch nicht so an. Ach, jetzt komm. Und jede Äußerung, die halt wirklich absichtlich verletzend oder herabsetzend ist.
Ja, gerade bei diesem Herabsetzen der Gefühle des anderen, das geht ja dann auch schon teilweise manchmal in die Richtung Gaslighting, dass man sagt so, nee, das siehst du völlig falsch oder sowas. Ich glaube, das ist ja auch dann was man vermeiden sollte, also dem anderen abzusprechen, dass die Situation eigentlich so ist, wie er sie gerade sieht.
Du, das geht nicht nur in die Richtung Gaslighting, das ist Gaslighting. Ja. Egal wie, ich sag's jetzt mal ganz salopp, wie bescheuert wir irgendeine Reaktion unseres Gegenübers finden. Zum Beispiel, weil wirklich was ganz Banales, da liegt vielleicht noch eine Bananenschale auf dem Küchentresen, 1 Minute zu lang. Und unser Partner fühlt sich davon nicht gewertschätzt, weil dieses Thema vielleicht schon ein paar Mal da war. Dann können wir sagen, also denken vielleicht, ach, wegen der Bananenschale rastet der jetzt so aus. Aber wir sagen dann natürlich, weil wir beziehen uns auf unseren Partner hoffentlich, okay, ich sehe, das ärgert dich ganz arg. Und es tut mir leid, ich wollte dich nicht ärgern. Das war absolut nicht mein Ansinnen. Und ich räume die Bananenschale weg. Wenn wir jetzt in der Situation anfangen, okay, ja klar, jetzt liegt zwar die Bananenschale hier, aber letzte Woche hast du 3-mal die Bananenschale da liegen lassen, also edge badge, ja, ich habe ja wohl gewonnen, ich bin hier die bessere Person. Dann sind wir auf einem Spielfeld und sehen unseren Partner nicht als Partner, sondern als Gegner. Und dann ist man auch nicht... Dann ist die Beziehung dieses Problem und dann ist man nicht gemeinsam gegen das Problem.
Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich so mit Partner und Gegner dann irgendwie. Ich glaube, da hat man schnell das Gefühl, dass man im Streit so zwei Seiten hat, die gegeneinander spielen und man muss dann gucken, dass man irgendwie gewinnt den Streit. Und das ist vielleicht auch die falsche Einstellung, dass man denkt, man müsste den Streit gewinnen.
Na, absolut. Also ein Tipp, der wirklich Gold wert ist, ist die Pause. Wenn man merkt, jetzt kochen gerade die Emotionen hoch. Es kommt nichts Konstruktives dabei raus, wenn wir emotionsgeladen diskutieren. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen sagt man, gib mir mal kurz 5 Minuten. Ich bin gerade total emotional. Ich möchte mich mal ganz kurz beruhigen und lass uns gleich nochmal in 5 bis 10 Minuten uns hier an diesen Tisch setzen und nochmal darüber sprechen, wenn ich ein bisschen sachlicher sein kann. Das ist mal das eine. Das andere ist vielleicht auch einfach mal pro forma eben diese Entschuldigung auszusprechen, je nach Kontext natürlich. Ist jetzt alles nicht pauschal zu sehen, also außer die Pause. Das ist so ein pauschaler Tipp, aber einfach zu sagen, wenn ich dich verletzt habe, es tut mir leid. Weil es nimmt so viel Luft raus. Oder so viel Schwung. Ja, weil dann ist das Gegenüber auch schon eher gewillt zu sagen, ah ja, okay, alles klar. Man muss nicht immer eben der Gewinner sein. Dann sagt man einfach, komm, ich entschuldige mich, weil mein Ansinnen ist ja, wir gegen das Problem. Und nicht ich gegen dich oder du gegen mich.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Pause ist auch, also wenn ich mich mal streite oder so, dann ist es auch meistens, dass dann, weiß ich nicht, wenn man merkt, man kommt irgendwie gerade gar nicht weiter, weil beide schon so emotional sind oder weil man halt auch irgendwie auf so einer Ebene ist, wo beide vielleicht eine unterschiedliche Ansicht haben und man das auch gerade nicht lösen kann, dann finde ich es auch immer gut, wenn man dann wirklich, dann ja, geht man einmal raus, ist sauer und dann nach einer halben Stunde oder so kommt man wieder zusammen und dann haben beide vielleicht auch für sich reflektiert so, ah, das ist es eigentlich, das ist der Punkt an dieser Situation, der mich so sauer gemacht hat oder vielleicht habe ich in dem Streit dann auch was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen und dafür entschuldige ich mich dann nochmal und glaube auch, dass das was ist, was immer ganz gut hilft, um sich dann wieder zu versöhnen.
Auch die Frage, was können wir beide tun, um an einer Lösung zu arbeiten oder wie kommen wir beide jetzt da raus oder wie machen wir es beide zusammen in Zukunft besser? Wie kann ich die Dinge so sagen, dass sie besser bei dir ankommen? Wie kann ich die Dinge so formulieren, dass sie dich nicht verletzen? Also, dass man auch wirklich den anderen gesprächstechnisch schon so einbezieht in die Lösung. Ach Mensch, jetzt müssen wir mal was austüfteln, wir beide.
Ich glaube, das ist dann auch gerade wieder gut, wenn man halt merkt, es gibt diese Themen, die immer wieder zu Konflikten führen, dass man sich da vielleicht schon mal eine Strategie dann für überlegt, so wie gehen wir das nächste Mal wieder damit um, wenn dieses Thema aufkommt.
Und wenn man eben auch selber merkt, man ist jemand, der dazu neigt, auf Gegenangriff zu gehen oder in die Defensive zu gehen, dass man dann auch wirklich mal an sich selber arbeitet und dann auch wirklich die Bereitschaft entwickelt, die Perspektive des anderen anzuhören. Weil immer dann, wenn du defensiv bist, eben in die Verteidigung gehst oder eben auch direkten Gegenangriff parat hast, wie zum Beispiel letzte Woche die 3 Bananenschalen, du Eumel, dann bist du halt überhaupt gar nicht offen für die Perspektive des anderen. Und das führt dann wiederum zu Frust.
Nun gibt es ja auch diese Themen, die man nicht ändern kann, die du ja auch schon angesprochen hast, die ja auch viele Streits auslösen. Aber was ist, wenn man da merkt, also jetzt zum Beispiel nehmen wir nochmal das Beispiel vom Partygänger und Stubenhocker, so blöd gesagt. Wenn man merkt, das führt immer wieder zu Konflikten und es gibt aber auch keine Lösung dafür, weil beide so sind, dann ist es dann vielleicht in solchen Situationen manchmal besser, dass man sagt, okay, wir sind vielleicht wirklich nicht kompatibel oder wie merkt man, ob es dann überhaupt noch lohnt, an der Beziehung zu arbeiten?
Genau, genau. Es ist die Frage, kann ich damit und kann ich damit auch noch die nächsten 10, 15 Jahre? Möchte ich das dauerhaft genauso fortführen? Oder möchte ich, wenn ich jetzt die Partygängerin bin, die gerne auf Festivals abhängt, dass ich das mit jemandem, mit meinem Partner oder meiner Partnerin gemeinsam erlebe? Oder gibt es Aspekte der Beziehung, die dieses Defizit, sage ich jetzt mal, aufwiegen? Ich sage, naja gut, dann habe ich meinen Freund halt nicht bei Festivals dabei, aber dafür habe ich jemanden, der loyal ist, der verlässlich ist, der mir einen Schrank aufbauen kann und der mir die coolsten Computerspiele zeigt, zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Dinge, das sind dann diese sogenannten Dealbreaker, wo man dann sagt, naja, das ist halt etwas, was für mich ein absolutes Muss ist, das brauche ich. Das möchte ich auch leben. Und dann ist es an der Zeit zu gehen.
Okay, gut. Ich glaube, ich bin jetzt auch mit meinen Fragen soweit am Ende. War auf jeden Fall sehr viele interessante Aspekte noch mit dabei. Ich hoffe natürlich, dass die meisten Streitereien in den Beziehungen von Leuten, die hier gerade zuhören, dann nicht dazu führen, dass sie sich sagen, okay, das ist ein absoluter Dealbreaker. Und dass viele es schaffen, eben, ja, gut über ihre Probleme zu kommunizieren. Zum Schluss will ich dich noch fragen, hast du noch was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
Nee. Tatsächlich wünsche ich natürlich den Menschen, dass sie, und das jetzt nicht nur, weil ich Paartherapeutin bin, sondern weil ich einfach großer Fan davon bin, in Therapie zu gehen. Aber die meisten Paare kommen einfach viel zu spät in die Paartherapie. Die kommen dann, wenn die Kacke schon richtig am Dampfen ist. Und ich würde Paaren gerne mitgeben, und da gibt es so viele tolle, kompetente Paarberater, Paarberaterinnen und Paartherapeuten und Sexualtherapeuten da draußen, dass sie einfach auch schon mal an einen Punkt gehen, so einen kleinen Check-up machen, wie die Vorsorge beim Arzt. Dass man dann einfach sagt, naja, eigentlich so richtig akute Themen haben wir gar nicht, aber wir möchten einfach Begleitung dabei, unsere Konflikte besser zu lösen. Das würde ich mir wünschen, das würde ich den Leuten mitgeben. Man muss nicht erst, Vorsorge ist immer besser als Nachsorge.
Das stimmt. Ich glaube auch gerade in solchen Dingen, also ja, gerade wenn man auch das Gefühl hat, eigentlich brauchen wir es nicht, dann ist vielleicht genau der richtige Punkt, um hinzugehen, damit es auch weiter so bleibt. Ja, dann finde ich, ist das ein schönes Schlusswort und ein schöner letzter Tipp dann vielleicht auch noch. Auch die anderen Tipps, die du gegeben hast, denke ich, können sehr hilfreich sein. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du da warst.
Ja, ich danke
und
dir auch.
Falls alle, die hier zuhören, jetzt noch irgendwelche Fragen haben, dann schreibt uns gerne an podcast@desired.de. Und ich wünsche dir, Ivi, noch einen schönen Tag und euch auch.
Danke, euch auch einen schönen Tag und dir auch.